Europa-Lava, der Europa-Hörspiel-Podcast auf 33 ein Drittel mit Holger, Carsten und Markus.
Herzlich willkommen zurück beim Europa-Lava, dem Podcast für Europa-Hörspiele auf 33 ein Drittel. Ich begrüße erstmal meine beiden Mitpodcaster Holger und Carsten. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Und da wir ja schon im Abspann der letzten Folge vormoderiert hatten, was heute drankommt als Thema, nämlich die Serie Flash Gordon, da hatten wir schon so eine unschlagbare Kurz.
Entschuldigung.
Flash. Da dachte ich jetzt so, das umgehen wir dieses Mal. Aber ich wollte euch mit einem Zitat konfrontieren und fragen, ob ihr wisst, woraus das ist, nämlich die Textzeile. And Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man.
Keine Ahnung.
Ist das in den Hörspielen drin, der Handlungsstrang?
Nein, das ist kein Handlungsstrang, das ist nur ein Zitat.
Nee, keine Ahnung.
Gut, dann löse ich. Das ist nämlich aus dem Opener von der Rocky Horror Picture Show. Da werden ganz viele Science-Fiction-Filme und Gruselfilme und so weiter aufgezählt. Und unter anderem kommt auch dieses Zitat über Flash Gordon.
Sorry, muss ich passen.
Alles gut. Deswegen habe ich ja auch vorher nicht gesagt, dass ich fragen werde. Aber das ist insofern eine ganz gute Überleitung. In der Rocky Horror Picture Show, da werden ja viele alte Gruselfilme und Science-Fiction-Filme und so weiter zitiert. Und Flash Gordon ist dabei, weil die Figur Flash Gordon relativ alt ist. Der gute Mann ist jetzt nämlich 92 Jahre alt inzwischen. Flash Gordon ist eine Comicfigur, die das erste Mal 1934 in Erscheinung trat. Und zwar in einem Comic des Zeichners Alex Raymond. Die Comics erschienen lediglich als einzelne Beilagen in Sonntagsblättern, waren also keine Hefte am Anfang, sondern kleine Fortsetzungsgeschichten, die man nur über die Zeitung erwerben konnte. Die Grundhandlung ist in dieser Comicreihe, dass der Polospieler Flash Gordon, Dale Arden und der geniale Wissenschaftler Dr. Zarkov sich zufällig abends treffen. Dr. Zarkov in einem ganz merkwürdigen Anfall von, Forschungsdrang, die beiden mehr oder weniger entführt und dann mit einer selbstgebauten Rakete Richtung Planet Mongo startet. Diese drei, die sich nun gerade alle erst kennengelernt haben, landen dann auf dem Planeten Mongo und dort trifft man dann gleich auf den Supergegner Imperator Ming und dessen Tochter Aura, die sich in Flash Gordon verliebt. Dann entwickeln
Darf ich da
sich
ganz
aus
kurz
dieser
intervenieren?
Intervenier mal.
Findet ihr auch, also dazu muss ich vorausschicken, dass ich diese 10 Hörspiele quasi am Stück erstmalig in meinem Leben gehört habe. Also nicht nur generell erstmalig und am Stück, sondern einfach, ich kannte die bis auf eine einzige Folge gar nicht. Findet ihr auch alle Namen absurd? Den Planeten Mongo? Oberst Lupi?
Lupi fand ich auch gut.
Ich habe zwischendurch echt gedacht, ich bin bei Rolf Kauper und seinen blöden Fix- und Foxy-Dingern gelandet. Ja. Also das fand ich so absurd.
So zwischen Lumpy
so
und
hörte,
Snoopy irgendwo, ja genau.
Ja, also wirklich. Und also bei Planet Mongo, die erste Folge fing an und ich dachte, worauf habe ich mich denn da eingelassen? Meine Güte.
Aber das ist halt so, alles gut. Das ist eben jetzt nicht so einfach nur ein Internat und eine Millionenstadt, sondern das sind intergalaktische Zusammenhänge. Deswegen ist
und
das
die heißen schwachsinnig?
Interessant ist doch die Frage, sind die Namen so aus dem Englischen übernommen oder sind die irgendwie eingedeutscht? Weiß das jemand?
Nee, ich glaube, das sind schon die originalen Namen. Also der Hans Zarkov, das ist ja so dieser übliche Versuch bei den Amis immer gewesen, die Deutschen sozusagen oder auch manchmal so Osteuropäer zu diesen enormen Wissenschaftlern zu machen, bei denen man nicht weiß, sind die gefährlich oder ungefährlich. Also meiner Meinung nach sind das die Namen aus dem Original.
Ja, aber selbst Ming und Mongo, das klingt ein bisschen komisch.
Ich kann es nicht ändern. Ich würde jetzt gerne meine vorbereitete Einleitung zu Ende
bitte,
bringen.
Bitte schön.
Also diese Konstellation, eben Imperator Ming auf der einen Seite mit der Tochter Aura, die sich in Gordon verliebt und ihm dann immer wieder hilft, führt dann zu unendlich vielen Abenteuern, die sich dann auch alle sehr gleichen. Es kommen halt immer neue Monster vor und dieser große Bogen ist halt der Kampf gegen Ming. Flash Gordon ist so dieser typische Amerikaner, irgendwie groß, blond, sportlich, gebildet, gut erzogen und ist natürlich jeder Herausforderung gewachsen. Und Dale Arden ist halt diese typische Frauenrolle aus diesen ja, aus dieser Zeit, die steht halt immer nur rum und schreit, Flash, hilf mir. So, ne? Die Serie kam aber als Comics sehr gut an und man hat dann in drei Staffeln also in drei Staffeln eine Serie gedreht, nämlich 1936, 1938, 1940. Es waren insgesamt 21 Filmepisoden, die sich grundsätzlich an dieser Handlung orientierten. Die Tricks sind erschreckend einfach. Also, die gibt es auch auf DVD, diese Serie. Das sind halt, also diese Tricktechnik ist so oft, nun gut, das war 1936, aber die Tricktechnik ist also deutlich unter dem Niveau der Augsburger Puppenkiste. Und ich erinnere mich da an eine Szene, wo also dann Kaiser Ming Flash Gordon bestrafen will und dann so ganz hämisch sagt: Bringt ihn zum Atomofen! Und dann muss er mit anderen Gefangenen Kohle in den Atomofen schaufeln. Also das ist alles ein bisschen, man muss nachsichtig sein. Die Hauptrolle in dieser Serie übernahm ein Olympiaschwimmer, Clarence Crabb, genannt Buster Crabb. Den Gegenspieler Ming spielte ein Schauspieler namens Charles Middleton, der zwar noch in vielen Filmen erschienen ist, aber sich keinen großen Namen machte. Diese Serie hatte, um die Leute alle so ein bisschen einzubinden, hatte man dann das so gestaltet, dass die drei, also Flash Gordon, Dale Arden und Professor Zarkov, dann zwischendrin kurzfristig zur Erde zurückkehren und in den Zweiten Weltkrieg eingreifen, um dann wieder nach Mongo zu fliegen.
Charmant.
Dann wurde es erstmal relativ still um Flash Gordon. 1954 gab es wieder eine Fernsehserie, allerdings hatte die eine völlig neue Handlung und mit dem eigentlichen Flash Gordon gar nichts mehr zu tun. Dann gab es 1974 den nächsten Versuch, Flash Gordon wiederzubeleben, und zwar in einer Pornoparodie dieser ganzen Geschichte. Der Film hieß dann Flash Gordon und Flash dann mit E geschrieben, also wie Fleisch.
Bis eben dachte ich, ich will nur die Serie von den 36 sehen, aber jetzt.
Jetzt wacht der Holger langsam auf. 2007 gab es dann nochmal eine Fernsehserie, die, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, nicht zu Ende gebracht wurde und zwar auch so noch so Ming und einige Anteile so bringt, aber schon auch schon sehr stark abweicht. So richtigen Durchbruch gab es da selten. Es gab dann auch so Comic-Serien, die so Ableger waren, Bücher, Merchandise-Artikel, kleine Figuren und so weiter. Darauf sollte jetzt nicht weiter eingegangen werden. Aber wichtig ist, 1980 kam dann nochmal ein, naja, also von dem, was ich bisher aufgezählt habe, wohl am ehesten ernst zu nehmen, der Film ins Kino, Flash Gordon, in der Hauptrolle Sam Jones. Und weiterhin spielt mit Ornella Muti, Max von Sydow, der spielte den Ming, Timothy Dalton und so weiter. Und der Film baute so auf diesen Abenteuern der originalen Comicserie auf. Die Filmmusik stammte von der Gruppe Queen und ist eigentlich so das berühmteste aus diesem Film. So. An Hörspielen gab es bei der Konkurrenz einmal zwei Stück unter dem Label Telefunken. Regie hatte Konrad Halver. Und die beiden Schallplatten decken im Grunde jetzt nicht so dieses Flash Gordon-Universum ab, sondern schildern so einzelne Vorgänge. Die erste Folge heißt Das Geheimnis des Sklavenplaneten und die zweite heißt Die Raumfalle. Jener schon erwähnte Film von 1980, der Film Flash Gordon, war wohl ganz offenkundig der Auslöser für Europa, da aufzuspringen und ab 1981 dann die Hörspielserie Flash Gordon zu starten. Man übernahm als sozusagen Originalstimme aus dem Film Jürgen Thormann für den Ming, der hatte den Film Max von Sydow synchronisiert. Und dann gab man das in die bewährten Hände von HG Francis, der einzelne Folgen übernahm. Zum Beispiel Folge 1 ist im Grunde und ganz im Grunde im Großen und Ganzen der Film. Folge 2 stammt allein aus der Feder von HG Francis. Die Folgen 3 bis 7 basieren dann wieder auch auf Abenteuern aus der Comicserie aus den 30er Jahren. Und in Folge 8 hat Francis wieder ein eigenes Skript geschrieben und hat diesen Handlungsbogen um Ming das erste Mal beendet. Dann gab es noch die Folgen 9 und 10, wir werden ja noch darauf eingehen. Das war sozusagen eine neu gestartete Handlung, die stammten auch beide von Francis.
Ganz kurze
Die
Frage
Hauptperson,
dazu.
ja, bitte.
Kennt einer von euch beiden irgendwas von den aufgezählten Sachen? Also ich gebe zu, ich kenne gar nichts. Ich habe nicht den Film von 1980 gesehen. Ich kenne natürlich das unsägliche Lied von Queen. Queen-Fans mögen mir es verzeihen. Aber mir ist nichts von diesen Serien oder sonst was vorangegangenen Dingen eigentlich bekannt. Ich wäre interessiert, falls es jemand hat, an der Urserie mit den schlechten Effekten. Und auch, ich glaube, dass ich die Pornoparodie, die ich, wie ich hier gerade noch lese, 1989 eine Fortsetzung hatte,
Ja.
durchaus auch lustig fände. Aber Carsten, Markus, kennt ihr Sachen davon? Von diesen
Wir
aufgezählten
können
Sachen?
uns das teilen, Holger. Ich habe die Original-Comic-Serie aus den 30er Jahren hier im Keller und du kannst dich um die beiden Pornofilme kümmern.
Moment, Moment, die 30er Jahre war eine Comicserie?
Nein, also die, nein, also schon die Filmserie, also
Ah, okay.
die praktisch auf der Comicserie basiert.
Ja,
Aber
okay, alles
diese
klar.
schlechte Verfilmung, die habe ich hier. Das ist gar kein Problem.
Schlechte Pornos lassen sich doch auch irgendwo finden,
Ja, dann mal los. Dann mal
heutzutage.
los.
Also
Okay.
ich kenne, das heißt, ich kenne eben nicht, ich habe diese zwei Flash Gordon LPs von Konrad Halver, die, ich glaube, bei Tom und Della erschienen sind. Glaube ich, Mitte der 70er, aber musste meiner Schande gestehen, dass ich die bis heute noch nicht gehört habe, sondern die nur irgendwie mal gekauft habe, aus irgendeinem Grund, und bis heute nicht angehört habe. Und zwar, die kam eben Mitte der 70er raus, als dieser Film, der bekannte Film, mit der Queen-Musik noch lange nicht in Produktion war. Und das war eben, oder war zu der Zeit, waren das einfach zwei Hörspiele von vielen Science-Fiction-Hörspielen. Und ja, mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Ich habe auch eben diesen neuesten Film, sage ich mal, mit der Musik von Queen eigentlich auch noch nie gesehen.
Also der Film ist so, das ist halt leichte Unterhaltung, ne? Das ist, man hatte damals wohl, das ist so die Theorie, dass man nach diesem Riesenerfolg von Krieg der Sterne dachte, Mann, Science Fiction läuft im Moment gut und sich dann auf diese alte Serie besann und dachte, so, die peppen wir jetzt mal auf. Also die ist so, ich sag mal, so ganz unterhaltsam gemacht. Das ist für einen regnerischen Sonntagnachmittag, das ist jetzt kein großer Film.
Ich erinnere mich auch, dass irgendwann Anfang der 80er im Fernsehen eine amerikanische Serie lief, Buck Rogers. Das ist ja auch, ich glaube, das ist eigentlich die Urserie, für die Flash Gordon sozusagen die Gegenserie sein sollte oder
Genau,
Konkurrenz, nicht?
das war der
Genau, und
Konkurrenzversuch.
da gab es eben auch eine Neuverfilmung und ich glaube, als Fernsehserie, ich weiß nicht, gar nicht mehr, wer der Hauptdarsteller war. Und spätestens, also die zweite Hälfte der 70er besteht ja nur aus solchen Science-Fiction-Serien, ne? Krieg der Sterne,
Kampfstern
Kampfstern
Galactica. Ah,
Galactica, richtig.
super.
Und diese ganzen Serien, wo nur geböllert wird, mit Laserschwertern um sich geschlagen wird und so weiter und so weiter. Deshalb habe ich da immer auch Schwierigkeiten, das alles auseinanderzuhalten.
Dann vielleicht gleich noch zum Abschluss zur Hörspielreihe von Europa. Man hatte neben Jürgen Thormann für den Imperator Ming, hatte man Lutz Mackenzie als Flash Gordon besetzt. Heidi Schaffrath bekam die Rolle der Dale Arden und Gottfried Kramer übernahm die Rolle des halb wahnsinnigen, halb genialen Wissenschaftlers Dr. Zarkov. Horst Frank trat hier, soweit ich weiß, das erste Mal als Erzähler einer Serie auf. Später war das dann auch noch bei der Serie Mandara, die man ja aus dem Fernsehen 1:1 übernommen hatte. Und nee, Entschuldigung, da war gar nicht der Erzähler, da spricht er ja den Dämon. Entschuldigung, ich nehme das zurück. Aber Dämonenkiller hat er noch erzählt.
Exakt, wollte ich gerade sagen, die vergisst du doch jetzt hoffentlich nicht.
Bitte, den
Und
vergesse ich nicht. Nein, 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 um Gottes Willen, nein, nein. Vielleicht noch für die Fans des Songs. Man hat wie immer bei Europa natürlich, also man hat den Song Flash in das Hörspiel übernommen als Opener und hat aber wie immer bei Europa üblich eine Coverversion des Songs benutzt. Wer jetzt genau diese Version hören möchte, die gibt es im Europa Musikprogramm und zwar auf der LP bzw. MC Hits for Young People Folge 28.
Viel Spaß beim Suchen.
Ja, und dann können wir auch mit der ersten Folge starten, die man bei Europa herausbrachte. Flash Gordon, der Superstar im Reich der Sterne. Wie gesagt, man orientierte sich da an der Filmhandlung. Ich kenne die Serie jetzt seit frühester Kindheit. Für mich ist es seichte, aber ganz passabel zu konsumierende Unterhaltung. Wie ist das Hörspiel für euch, ihr beiden? Carsten, leg los.
Ja, okay, dann fange ich mal an. Also wie gesagt, ich kannte weder eine Verfilmung noch ein anderes Hörspiel zuvor und bin durch diesen Podcast jetzt eben erst darauf gestoßen und musste mir das
Gezwungen
anhören.
worden.
Genau, richtig. Also ich fand es sehr angenehm, dass Horst Frank der Sprecher war. Das ist ja ein neues Erlebnis, ihn mal auf dieser oder in dieser Funktion zu hören. Was mich etwas erschlagen hat, war die Masse an Sprechern in diesem ersten Teil, dann die Menge der Handlung oder eher gesagt, dieses viele Hin und Her, was so gefühlt jetzt in Erinnerung mir hängen geblieben ist, dieses ewige Verfolgen und wieder abhauen und in den Weltraum und zurück und ich weiß nicht was alles, Mongo hin, Mongo her sozusagen. Und ja, was mich aber beeindruckt hat, war diese Fülle von Geräuschen und Musiken, die da laufend ineinander greifen. Das setzt sich ja auch sofort in den anderen Folgen. Ich glaube, dass Frau Körting oder wer immer das letztendlich zu verantworten hat, da wahrscheinlich 10-mal so lange dran gesessen hat wie an anderen Hörspielen, um diese etlichen durchgehenden Geräusche, Musik, Effekte alle da unterzubringen und passend reinzuschneiden.
Das ist ja witzig. Ich weiß nicht bei welcher Folge, aber irgendwann im Laufe meiner Aufzeichnung zu dieser Folge, zu dieser Podcast-Episode, habe ich geschrieben, als Kind wäre es mir bestimmt nicht aufgefallen, aber mit heutigen Ohren denke ich, mein Gott, was musste die arme Hella da alles zusammenkonstruieren? Was da an 17 Rollen pro Folge, Orchestereinsätze, es blubbert, es brennt irgendwo, es explodiert ein Raumschiff. Heidi Schaffrath schreit eh die ganze Zeit nur, oh Flash, du musst mir helfen oder ich bin umgeknickt mit meinem Schuh. Es ist Wahnsinn, was da akustisch los ist. Ich habe
Ja, genau.
lustigerweise, ich habe ja unter den gleichen Umständen wie du, Carsten, alle 10 Folgen erstmalig in meinem Leben gehört als Vorbereitung. Ich kannte eine aus der Mitte, zu der kommen wir auch noch, die habe ich alleine gehabt, so alleinstehend als Kassette früher, aber ich habe das Gleiche gedacht. Was für ein Geräuschinferno für Europaverhältnisse.
Offenbar hat man sich da das Kino sozusagen zum Vorbild genommen und auch so eine
Das denke ich
Soundkulisse
auch, ja.
geschaffen, denn da gibt es ja kaum mal einen Dialog, der ruhig abläuft. Mehr als zwei, drei Sätze gibt es gar nicht, die dann nicht sozusagen begleitet werden mit irgendwelchen Überfällen, Gerenne, Geschieße, Geräuschen, Explosionen.
Ja.
Und also das war die eine Erfahrung, also dieser unheimliche Aufwand. Für diese Action, sage ich mal. Und dann aber eben auch die Erfahrung, dass das ja gar keine abgetrennten Folgen sind, sondern dass es eine fortlaufende Geschichte ist. Das war mir vorher auch nicht klar.
Das denke ich immer so, als wenn man das als kindlicher Käufer, was wie kindliche Kaiserin klingt, wenn man das als Zehnjähriger oder Zehnjährige, als Käuferin oder wie auch immer, so im Laden stehen sieht, dann denkt man halt Folge 6. So, und dann kauft man die und wird eigentlich mitten reingeschmissen. Markus mag das kennen aus seinen
Ja, ich kenne das.
Winnetou-Schallplattenerlebnissen.
Und wird absurd.
Aber wenn man halt drei Fragezeichen TKG für Freunde gewohnt ist, da kann man ja bedenkenlos zum Start Folge 8, 9 oder 11 kaufen. Das ist ja hoch wie breit. Aber da hast du ja eigentlich bei Science Fiction immer bei Europa. Perry Rhodan war so, Commander Perkins war so, Flash Gordon ist so. Das sind eigentlich große Geschichten, die erzählt werden.
Intergalaktische Zusammenhänge, ich sag's
So
das ja.
nämlich,
Ja.
ja, völlig klar.
Aber jetzt habt ihr euch so schön drumherum gedrückt, also ich finde, wie gesagt, ich mag die Dinge halt, ich muss da nicht so viel zu sagen, aber wie habt ihr denn jetzt beim Hören überhaupt die Geschichte als solche empfunden, jetzt mal abgesehen von dem technischen Aufwand? Na, da fängt es an. Also ich muss sagen, dass ich habe die ja auch in einem Rutsch gehört, jetzt über vielleicht 6 Werktage oder so. Und ja, wie soll ich sagen? Also die ersten 2 Folgen sind sowieso völlig ineinander geflossen, nach meinem Empfinden.
Ja,
Und ich könnte
total.
kaum sagen, was da passiert. Außer dass dieser Ming böse ist, der Erzfeind von Flash Gordon und dass es da eigentlich ein einziges Hin und Her gibt. Ja.
Ja,
Und
also
das,
ich.
diese gut-böse Verteilung ist halt auch ganz klar geregelt, wie das ja auch bei Star Wars war und so weiter. Aber wie gesagt, die Handlung, ich weiß es nicht
Naja,
mehr.
da muss ich jetzt aber doch mal so ein bisschen zur Ehrenrettung eingreifen. Also ich finde, die erste Folge, die jetzt praktisch den Film wiedergibt, die hat zwar auch ganz viele Handlungsschauplätze, aber die ist sehr abwechslungsreich, finde ich. Und die zweite Folge, da geht es ja nur darum, dass die Sonja, die Tochter vom Grafen Bullock, jetzt befreit werden soll. Da gibt es eigentlich nur so ein Handlungselement. Wir müssen Sonja retten. Ansonsten passiert da nicht viel, während man in der ersten Folge im Grunde die ganze Galaxis da bereist irgendwie.
Ja.
Aber
Ja, es ist ja viel auf einmal in Folge 1. Und das zieht sich, meine ich, auch nach Folge 2 noch rein. Also enorm viel Handlung oder Bewegung. Action und ja, ich glaube, man müsste sie mehrfach hören, um ganz durchzusteigen.
Also ich habe das Gleiche gehabt. Ich habe sie jetzt im Urlaub gehört in den letzten Wochen, habe mir jeden Tag eine Folge geschnappt eigentlich. Und ich habe am Anfang ich mache mir Notizen dann dazu. Und ich habe dann geschrieben, Doppelpunkt Folge 1 und legte los. Und das Erste, was mir sofort unangenehm auffiel, war, dass Lutz Mackenzie mir zu fröhlich ist. Also nach 30 Sekunden ist gleich, dass sie ja mit ihrem Raumschiff von dieser Stadt angezogen werden und Professor oder Dr. Zarkov die Lenkung verliert oder die Lenkungshoheit über das Raumschiff. Und Lutz Mackenzie freut sich quasi. Dann knallen wir ihn mitten ins Porzellan. Und da dachte ich wirklich, ach du lieber Himmel, der ist sowas von dauerfröhlich. Lutz Mackenzie, super Erzähler, meine Nummer zwei hinter dem großen Hänschen, keine Frage. Und auch mit seiner Fröhlichkeit ganz, ganz großartig für die Serien, die er erzählt. Aber da war er für mich noch nicht drin in der Rolle oder von der Regie nicht gut genug rangeführt. Dem hätte ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit irgendwie gut getan, fand ich. Und ich wollte dann die Handlung mitschreiben, so grob, und habe da irgendwie nach 10 Minuten quasi den imaginären Kugelschreiber weggesteckt und dachte, vergiss es. Das geht so schnell.
Ja.
Ich habe dann nur noch so Notizen gemacht zu Folge 1. Bäuermann als kugelförmig schwebender Roboter, hört man auch nicht jeden Tag. Oder.
Stimmt, der sagt daher dieses Ich liebe Flash Gordon oder irgendwie so,
Ja,
ne?
und wieso werden die drei überhaupt von Ming als Eindringlinge bezeichnet, vom Imperator, wenn sie doch von der Stadt angezogen worden sind? Und wieso äußern sie das dann nicht bei der Verhaftung? Also, das ist, gut, ich gehe dazu analytisch ran. Ich finde, eine Fehlbesetzung fällt mir gleich auf. Ich mag Wolfgang Dräger wahnsinnig gern, aber er ist für mich kein Prinz Bahrieb. Das ist einfach nicht seine Rolle, die er spielen
Da
kann.
gebe ich dir recht, ja.
Toll finde ich Brigitte Kolleker, ganz, ganz großartig, sie auch mal nicht als Irene Fox zu hören oder dass sie mit Christian Mai zusammen Toiletten zerschießt, sondern in so einer größeren Rolle, ich finde sie ganz fantastisch da. Also sie spielt richtig gut. Und das sind meine Notizen zu Folge 1, weil ich einfach aufgegeben habe, die Handlung nachzuvollziehen.
Ja, im Grunde ist es so ein bisschen wie so bei Kai Mai, diese Orient-Serie, die er da
Oh,
gemacht hat, nicht
oh.
wahr? Also Flash Gordon reist durchs ganze Weltall, versammelt die Feinde Mings, um ihn dann zu stürzen, ja.
Also Lutz Mackenzie war mir hier auch viel zu fröhlich und das geht auch bis in Folge 2 rein, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Danach wird er dann sozusagen normaler, angepasster. Ich glaube, er hat hier so diesen Erzählerduktus der fünf Freunde irgendwie drauf und das wirkt dann so ein bisschen deppert, finde ich, wenn er da so,
Drüber.
oh, wir werden gerade beschossen und tralala, das passt nicht. Und ja, und sehe seine Freundin Dale Arden, das ist hier vielleicht nicht so ganz krass, aber später schreit sie ja immer nur um Hilfe und ah, Flash,
Zu
ne?
Beginn auch.
Das nervt ziemlich, muss ich sagen, obwohl ich die Sprecherin eigentlich immer gern mag und gern gehört habe, aber hier wird es halt eben zu häufig durchgeleiert, dieses
Ich
Hilfe,
glaube,
Hilfe.
das ist aber auch ein Punkt, den, also Friends hat ja auch die Rolle so angelegt. Flash Gordon ist halt so dieser in jedem Moment unbesiegbare und eben auch sprachlich überlegene Superman. Ich glaube, also da muss man zumindest zu Gunsten von Herrn Mackenzie sagen, die Rolle ist da auch leider eben so angelegt, ne?
Und
So.
ich finde, zwei Sachen fallen total auf. Das eine ist, das ist die lustige Anekdote. Heidi Schaffrath hat eigentlich von Francis nur zwei Sätze ins Skript bekommen. Erstens, wir sind verloren. Und zweitens, und wir können nichts machen. Das sind ihre zwei. Und oh, Flash. Das sind ihre Sätze. Aber viel
Flash.
lustiger finde ich, dass ich in Folge 6, 7 irgendwann im Hörmarathon dachte, es ist so offensichtlich, dass Francis nach der Abgabe dieser Skripte dachte, oh, das kann ich weitermachen. Das nenne ich Jan Tenner, stell da Laura daneben, Professor Futura und ab geht's. Das Ganze kriege ich nochmal hin. Und es ist so gleich.
Das mag sein. Ja.
Das gibt's ja gar nicht. Also für die, die es nicht wissen, die Jan Tenner-Serie von Kiosk ist basiert auch auf einer Idee und auf Skripten von Peter Baas. Haha, Peter Baas ist H.G. Francis. Ja, das ist also die Parallelität wurde mir ich kannte Jan Tenner als Kind schon. Wusste aber nicht, wie krass es Flash Gordon ist quasi.
Lobend erwähnen muss ich noch Gottfried Kramer, der hier ja endlich mal auch eine längere Rolle hat, anders als Java Jim, der ja, wo er immer nur einen Satz reinschreit oder brummelt, hat er hier eine wirklich große Rolle und das durch die ganze Serie hindurch, bis, glaube ich, auch auf eine Folge, wo er irgendwo im Koma liegt oder irgendwas geschieht da mit ihm, da taucht er dann nicht
Na, er
auf.
ist zur
Aber
Reha, er ist zur Reha im
genau, das
Eisland,
war
ne?
es. Ja, und aber also hier gefällt er mir da gut, dass er mal länger zu Wort kommt und auch gut spricht. Also ich sag mal, der Rest geht so ein bisschen unter, nicht? Also diese Masse an Sprechern, die da alle auftauchen, vom
Ja, obwohl ich
Falkenmann
finde
bis
auch,
zum
also ich.
Hochzeitsgast, wer da
Also
alles
ich muss aber auch
reinplatzt.
sagen, dass mir der Wolfgang Dräger, der sonst ja also schon wegen Woody Allen im Grunde 11 von 10 Punkten bekommt, aber der ist nicht so Prinz Barin. Im Film ist das Timothy Dalton. Er hat nicht so dieses Respekteinflößende. Also wie gesagt, ich werde mich mit den Kommentaren zu den Folgen zurückhalten, weil ich finde, abgesehen von einigen wirklich schwachen Folgen, finde ich die ganze Serie ganz unterhaltsam und habe da den einen oder anderen Favoriten. Ansonsten gefällt mir das eigentlich alles. Aber man sollte vielleicht noch ein Unikum erwähnen, als die damals rauskam, 81, hatte man auf den Covern der LP, und die waren dann ja auf Kassette runterverkleinert, hatte man oben links in der Ecke stehen mit dem Titellied Flash. Und als dann kam auf einmal eine Auflage raus, wo genau dieser Schriftzug oben übergeklebt war mit einem gelben Etikett. Und da stand dann irgendwie so ein spannendes Science-Fiction-Hörspiel oder irgendwie sowas. Also jedenfalls war dieser Hinweis auf den Titelsong, der war auf einmal weg. Ein spannendes Hörspiel stand auf dem Aufkleber. Der wurde dann so drüber geklebt, und bei noch späteren Auflagen der LP stand das dann auch direkt auf der Hülle. Warum man das gemacht hat, lässt sich im Grunde nur vermuten. Also ich könnte mir so zwei Gründe vorstellen. Einmal war natürlich die auf der LP zu hörende Version natürlich nicht die Version von Queen. Also das war schon so ein bisschen irreführend, dass man dachte, ach, dann habe ich ja auch gleich das Lied mit dabei. Und auf der anderen Seite ist es halt so, das ist ja wirklich nur Sekunden zur Eröffnung und dann geht ja sofort der Text los. Also ob man davon sprechen kann, dass das Lied dabei ist, also ja. Vielleicht das eben nur als Hinweis, das betraf die ersten beiden Folgen. Folge 1 und Folge 2 sind ja zusammen rausgekommen.
Dazu dann von mir noch eine kurze Ergänzung, dass wir uns einig waren, dass Wolfgang Dräger kein Prinz Barin ist. Im Film ist es Timothy Dalton, der synchronisiert wird von Frank Laubrecht, dem meisten wahrscheinlich als Pierce Brosnan, James Bond und John Sinclair in den 2000er Aufnahmen zunächst bekannt. Der haut natürlich ein anderes Kaliber rein als ein Wolfgang Dräger von der Stimmgewalt her. Wohingegen Dr. Zarkov im Film, wir erinnern uns im Hörspiel, Gottfried Kramer, Java Jim, der Mann, der akustisch ein Haus einreißen kann. Im Film wird er synchronisiert von Harry
Ach,
Wüstenhagen.
okay.
Wer den im Kopf hat,
Ja.
deutscher Wallace-Darsteller unter anderem, eine eher, möchte ich sagen, dünnere
Sanfte
Stimme gegen
Stimme
das,
so.
ja, was Gottfried
Ein
Kramer
bisschen näseln,
anbietet.
ne? So, ja.
Ja. Aber das nur am Rande. Ja, wir sind bei den ersten
Ja.
beiden Platten.
Ja, dann kommen wir
Ja.
zu Folge 2. Die hatten wir schon mit angerissen. Die erschienen gleichzeitig mit Folge 1. Und in meinen Augen merkte man da, also der erste Teil endet ja damit, dass Ming stirbt, weil das ja auch das Ende des Films ist. Und in der zweiten Folge also die zweite Folge heißt Mings Rückkehr. Einer der wenigen Schreibfehler im Europaprogramm, Mings Rückkehr mit Apostroph geschrieben.
Ah, ja, stimmt.
Und Francis legt da im Grunde so den Rückwärtsgang ein, weil jetzt im Grunde der Hauptgegner ja am Ende von Folge 1 tot war. Also dieser Ring wird gerettet und Ming wird dann ja wiedererweckt. Und dann geht es, wie gesagt, auch nur noch um diese Sonja, so in meiner Erinnerung. Da passiert also sonst, also ja, natürlich kommen da andere Figuren vor, aber was vorher, also die ganze Galaxis wurde eingebunden und jetzt spielt das alles so im Palast von Ming. Ja, wie fandet ihr denn Folge 2?
Die ist für mich mit Folge 1 wie Tom Sawyer 1 und 2 oder Winnetou 1, Folge 1 und 2. Das ist ein Rutsch eigentlich.
Ja.
Ich könnte jetzt schon nicht mehr sagen, ob der Kampf auf dieser Plattform, wo sie sich gegenseitig in die Messer werfen, ob das auf der ersten Platte oder auf der zweiten drauf ist, weil ich sie halt auch in einem Rutsch gehört habe.
Ist auf der ersten, aber gut,
Ja,
ja.
okay, siehst du, daran merkst du es. Also ich kann da nichts sagen. Es ist Unterhaltung. Ich hatte mich dann nach 40 Minuten irgendwie von Folge 1 drauf eingelassen. Aber es hat bei mir jetzt nicht diesen Erweckungsmoment mit, boah, da ist mir ja wirklich was entgangen, die letzten Jahrzehnte. Die höre ich jetzt gleich nochmal. Das hat es nicht erreichen können.
Geht mir genauso.
Und
Was bei mir noch
okay.
hängen geblieben ist, oder vor allen Dingen hängen geblieben ist, dass ich glaube, Christian Rode irgendwie seinen eigenen Namen oder so falsch ausspricht, Messager oder so.
Ach so, ich dachte, der sagt Christian Rode falsch.
Nicht ganz. Also auf
Ja,
jeden Fall war da
nachdem
irgendwas.
Ming tot war, brauchte man einen neuen Supergegner und das war dann Christian
Irgendwie
Rode.
war da so ein bisschen was Ulkiges. Oder er sagt auch, nee, er nennt auch einmal den Steffens, also den Magier, den Magier oder so ähnlich. Also
Ja,
irgendwie war mir das so
Magier,
hängen geblieben.
ja. Ich glaube, es ist so, dass er selber sagt, Messager, und ich glaube, dann kommt irgendwie nachher Mackenzie und sagt, und dieser Messenger, ich glaube, da liegt
Ja.
dann der Fehler, ja.
Ja, richtig, genau. Das war mir auf jeden Fall hängen geblieben, dieses kleine Wirrwarr an der Aussprache. Und der große Auftritt von Andreas Beuermann war mir noch hängen geblieben, als
Ganz
General
großartig.
Lin Chun. Ja.
Es ist unglaublich.
Das ist so, das ist
Es
Gegenstück, wie wenn Gernot Endemann Chinesen spricht oder Indianer. Ne?
Oh.
So war das
Ja,
da.
also einmal sagt er, also irgendwie erklärt Ming ja, was da jetzt genau passiert ist und wie er jetzt Flash Gordon aufs Glatteis führen will. Und dann sagt der Beuermann, sagt dann so, ach, so war das. Ein genialer Plan. Ja, das ist also, finde ich auch, also für mich dann, ich finde die Folge nicht so überragend, aber für mich der Höhepunkt. Und wenn ich euch da jetzt nicht irgendwie zwischengrätsche oder so, muss ich noch nachtragen. Das betrifft nämlich auch Folge 1 und Folge 2. Da gibt es nämlich ein Unikum. Nicht nur, dass auf dem Cover dieser Schriftzug nachher überklebt und nachher auch völlig ersetzt wurde, sondern das ist mir ganz spät erst aufgefallen, dass die LPs und die MCs verschiedene Covergrafiken hatten. Die sind sich zwar ganz ähnlich. Das ist das jeweils dasselbe Motiv, aber es ist definitiv zweimal gezeichnet worden. Also man kann das auf unserer Homepage ganz gut sehen, claudiusbrack.de, bei den Folgen 1 und 2. Da ist nämlich dann auf der linken Seite ist das LP-Cover abgebildet. Und da, wo der Klappentext auf der rechten Seite steht, daneben ist das MC-Cover. Also man hat das sozusagen im direkten Vergleich. Da sind die Proportionen so ein bisschen verschoben. Aber es ist wirklich eigenartig, dass man das so einmal neu zeichnen ließ,
Er war
ja.
auch beim Friseur zwischendurch. Ja, das fällt
Wer
wirklich
von
auf.
beiden? Ming
Beide.
oder Flash?
Nee,
Ach,
nee,
beide waren beim Friseur.
beide waren beim Friseur. Also Cover 1, Ming hat gar keine Haare. Der war sehr endgültig beim Friseur.
Vielleicht war
Aber
der zweimal beim Friseur, ja.
Nein, aber auf der Folge 1, da unterscheiden sich LP und MC-Cover, da ist ja nur Flash Gordon drauf. Und man sieht wirklich, wenn man das nebeneinander hält, dass die zweimal gezeichnet wurden. Nicht nur anders koloriert oder irgend sowas, sondern
Ja.
nein, nein, die sind anders. Andere Matte.
Dieser flotte Mittelscheitel, so diese Dieter Bohlen-Gedenkfrisur, die ist ähnlich, aber nicht gleich.
Ja, er ist auf der MC deutlich mehr Dieter Bohlen als auf der LP, finde ich.
Dieter Bohlen Gedenkausgabe, genau.
Das vielleicht von
Okay.
meiner Seite zu Folge 2. Fällt euch, also wie ich ja gehört habe, könnt ihr ja Folge 1 und 2 gar nicht auseinanderhalten, aber
Nein.
fällt euch da denn noch was ein, was ihr noch loswerden wollt?
Also ich glaube, die Handlung von Folge 1 und 2 schließt auch unmittelbar aneinander an. So habe ich das also es rutscht quasi ineinander über, so habe ich das im
Das
Hinterkopf.
kann man schon sagen,
Während
ja.
die anderen Folgen natürlich auch auf diese Handlung aufbauen, aber doch so eine kleine, ja, so einen kleinen Abschluss für sich bilden. Aber 1 und 2 muss man im Grunde hintereinander hören, glaube ich.
Ja,
Sonst
finde ich
ergibt Teil
auch.
2 keinen Sinn. Ja.
Kommen wir zu Folge
Ja, das
3.
war genau. Also wir haben jetzt das Jahr 1981 hinter uns gelassen und im Jahr 1982 legt Francis vor. Und schreibt gleich vier Skripte, nämlich die Folgen 3 bis 6. Das sind auch die letzten Folgen, die noch auf LP erschienen sind. Und jetzt hält man sich ja auch wieder ganz brav an die Ereignisse aus der damaligen Comicserie. Folge 3, die Sklavenjäger des Ming. Ja, ich überlasse euch erstmal wieder das Feld. Folge 3, wie kam die bei euch an, Carsten?
Puh, ich muss jetzt schon überlegen, was da überhaupt vorkam. Denn wie gesagt, wenn man das alles in einem Rutsch durchhört, dann wird es schwierig.
Ich kann
Ich
es.
glaube aber, ja, ich glaube, es ist die Folge,
Holger hat
in
sich ja
der.
Notizen gemacht.
Ach ja, stimmt. Ja, gute Idee.
Gut,
Mach ich
also
sofort.
Holger, wie findest du denn Folge 3?
Ich möchte Carsten den Vortritt lassen.
Also ich kann jetzt nur vermuten, es ist, glaube ich, die Folge, in der hier unsere Helden auf diesem Tropenplaneten landen. Und diese ganzen Kämpfe mit verschiedensten Tieren durchführen.
Ja, genau, das ist richtig.
Das ist der,
Ja,
ne?
das ist richtig.
Das, puh. Ja.
Schweigert.
Das erinnerte mich so spontan an, ich glaube, das Imperium schlägt zurück, oder war es der dritte Teil von Star Wars, wo dann auch diese komischen Fellmännchen im Urwald
Das
rumlaufen,
der
also
dritte.
ne, der dritte, okay. Es gibt ja in diesen Science-Fiction-Reihen immer nur bewohnte Planeten oder Wüstenplaneten oder Dschungelplaneten. Und deshalb war das jetzt hier keine große Überraschung, aber wenigstens mal eine Änderung sozusagen des Handlungsorts. Also nicht so in den Weiten des Weltraums oder auf Mongo oder sonst irgendwo, sondern wirklich mal ein anderer Handlungsort. Das fand ich, zumindest hat es so weit gereicht, dass ich mir das merken konnte. Ja, und eben diese komischen Viecher, die dann da überall
Da
auftauchen.
würde ich ganz gern mal aus dem Kommentar von Peter Ginnatschio zitieren. Und zwar begegnen die auf diesem Planeten. Also so muss man sagen, werden sie bedroht durch einen Waldbrand, einen Saurier, einen Suchschrauber, fliegende A- und B-Hörnchen, Treibsand, eine fliegende Raubechse, einen Raubelefanten, den gab es hier bei uns auf Terra auch als Eis, nämlich den Gynophanten, eine fleischfressende Pflanze, einen Blitzeinschlag, demokratisch wählende Kannibalen, einen Säbelzahntigron, einen Killerroboter und Affenmenschen.
Die fand ich ganz
Nicht schlecht.
unterhaltsam, nur mal so.
Ja.
Und das alles in 40 Minuten. Ja, dann
Ja,
machen wir doch bei
ne?
Holger weiter. Holger, wie ging es dir mit Folge 3?
Das war mein Durchbruch. Nach den, wie ich fand, relativ öden Folgen 1 und 2, die mich nicht abgeholt haben, fand ich das dann auf einmal ein tolles Spektakel. Und hat wirklich, ich musste das erste Mal, schöne Erinnerung auf der, Liege am Strand im Urlaub laut lachen, weil ich Franz Josef Steffens als unfähigen Häuptling von Kannibalen unglaublich komisch fand. Und ich hatte mich eh schon gewundert, man kann anhand von F.J. Steffens ja nicht zuordnen, ob das Hörspiel 1976 oder 1983 aufgenommen worden ist, weil in meiner Wahrnehmung wohnte der in der Zeit quasi Aknesstraße 7.
Vielleicht war das so.
Ja, man weiß es nicht, aber er war ja Hausbestand. Und endlich tauchte er auf. Ich war schon ganz enttäuscht, dass er in Folge 1 und 2 nicht dabei ist. Das fand ich
Doch, in
super
Folge
lustig.
2, doch, da ist er doch bei. In
Ach
Folge 2 ist
ja!
doch dieser Magier.
Ja, natürlich, ja. Und er war in Folge 3 dann gleich
Ja.
wieder dabei. Stimmt, entschuldigt. Aber es war wahnsinnig komisch in Folge 3, sagen wir so. Als Kannibalenhäuptling fand ich ihn super. Doof hingegen fand ich den sonst eigentlich von mir geschätzten Joachim Richard. Der hat einfach diesen Roboter dämlich infantil einfältig gesprochen. Das war mir zu platt irgendwie, dass man sofort wusste, das ist nicht echt. Aber in Summe fand ich die Folge lustig. Ich würde am liebsten fast sagen, die ist ein toller Einstieg, aber es fehlt dann schon das Vorwissen aus 1 und 2. Aber da ging es dann so ein bisschen ab irgendwie und die Serie hat mich gekriegt, dass ich dachte, ja, nur habe ich auch Spaß dran.
Wo ist denn da Joachim Richard in der Folge?
Der ist ein Robotermensch. Also
Okay.
oder nee, der ist, wie nennt man das, Markus?
Nee,
Der ist ein.
das ist Christian May, das ist nicht Joachim Richard, das ist Christian May.
Ah, entschuldigt natürlich, ja. Fehler meinerseits. Das ist Christian May. Der ist das. Der spielt diesen Menschen, der eigentlich ein Roboter ist. Der sagt, sie müssen mir
Kombo.
helfen. Ja, so natürlich. Entschuldigt, ja, das muss ich hier sofort in meinen Notizen ändern, falls wir nochmal einen Podcast zu Flash Gordon machen.
Folge 3 machen, ja.
Lustigerweise habe ich auch ein Fragezeichen dahinter gemacht, aber hinterfragt habe ich es danach nicht mehr. Ja, nein, es ist Christian May, den ich etwas doof interpretiert finde, den ich aber trotzdem sehr mag. Also in meinen Augen ist Christian May ja, glaube ich, immer Luke Hardin, der Vorarbeiter der Ranch.
Und hier ist er eben Grombo, der Vorarbeiter der Ranch, ja.
Ja, genau. Nein, aber gute Folge,
Also,
schöne Folge, hat Spaß gemacht.
komischerweise kann ich mit der ganz wenig anfangen, weil da ist mir einfach zu viel, weil also das eine Monster läuft gerade so links aus dem Bild und von rechts kommt das nächste rein und
Super.
Heidi Schaffrath ruft schon wieder: Oh Flash, jetzt kommt schon wieder was irgendwie. Und vor allen Dingen, das geht mir, da kommen wir auch noch zu bei der Folge 7 mit dem grünen Ungeheuer aus. Diese Folge ist im Grunde, wenn man sie aus diesem Kanon rausnimmt, ist da überhaupt kein Verlust, weil am Anfang brechen sie auf, um nach Arborea zu kommen. Und dann passieren diese ganzen Dinge und dann am Ende der Folge sind sie in Arborea. Also, ich weiß nicht, Folge 3 war, also immer so ein bisschen, weiß ich nicht, die habe ich nie so ernst genommen, einmal wegen dieses unfähigen Kannibalenhäuptlings.
Der
Das
ist
ist ja,
super.
da schließt. Da schließt sich auch so zwei, schließt sich ein Kreis, denn Steffens sagt dann an einer Stelle: Niemand beleidigt ein Zahn. Und dann sagt Clash Gordon: Es sei denn, er hätte zwei Zähne. Und das ist so wieder diese Komik irgendwie, die ihr in Folge 1 kritisiert. Das geht mir hier so. Ich denke, mein Gott, die geraten da unter Kannibalen und witzeln da nur rum. Und was so komisch ist, das sind ja immer wie soll ich sagen, so Stämme, so ganz urwüchsige Planetenbewohner, die aber ganz demokratisch wählen, wer der nächste Häuptling wird. Also das wiederum ist sehr fortschrittlich eigentlich so.
Das stimmt.
Geheime Wahlen.
Hut ab.
Und also insofern bin ich mit Folge 3, bin ich nicht ganz so glücklich. Aber okay, das ist in Ordnung. Also da ist mir, also ich sag mal so, sie ist unterhaltsam, klar, natürlich. Oh.
Kommen wir zu Folge 4. Ich
Ja,
freue mich.
dann kommen wir zu Folge 4. Man kommt endlich in Arborea an. Wir sind jetzt bei Sieg über tödliche Gefahren. Machen wir es diesmal, sprechen wir erstmal den Herrn mit den Notizen an. Holger, was hast du dir denn für Notizen zu Folge 4 gemacht?
Erstens, total leerer, sinnloser Titel. Sieg über tödliche Gefahren kannst du die ganze Serie nennen oder die Folgen 1 bis 10. Das ist wirklich total dämlich als Titel.
Oder
Völlig
auch eine
nichtssagend.
TKKG-Folge.
Ja, danke, das gleiche habe ich auch gedacht. Aber es ist mir aufgefallen, bei diesem herrlichen Science-Fiction-Blödsinn, die führen ja eine ganze Menge Sprecher hinten auf dem LP-Cover hinten. Und nach meiner Meinung stimmen die alles. Eine wenigen Platten, gerade bei dieser langen Latte an Sprechern, nicht ein Pseudonym darunter, glaube ich. Horst Frank, Mackenzie, Schaffrath, Dreger, Kolleker, Thormann, Daniel, Steffens, Karl-Walter Dies, Elke Reißert, von der Meeden, Edgar Ott, Volker Bogdan, Gernot Endemann, alles richtig. Fantastisch. Und das
Kein Waldfried Zartling dazwischen.
absolut nicht. Also, zu solchen Namen komme ich später noch. Aber schöne Folge. Das hohe Tempo geht weiter. Es geht ja um die Entführung des Kindes Ellen, wenn ich das noch richtig weiß.
Ja, oder Alan, da sind die sich ja auch nicht so
Ja,
richtig
das ist
einig. Alan.
wo die Alan oder Ellen oder Allen, wie auch immer. Effjord ist jetzt gleich wieder in einer anderen Rolle dabei. Nachdem er eben der demokratisch gewählte Kannibalenhäuptling war, ist er jetzt wieder Magier. Elke Reißert betritt die Bühne. Super.
Ja, Elke Reißert, ich bin so, also ich finde die Stimme so toll, ich mag die so gern, ja.
Ja, ich auch. Finde ich fantastisch. Und sie ist ja geradezu lüstern auf Gernot Endemann. Ist ja also schon fast explizit für Europa-Kinderverhältnisse. Ja,
Und
genau.
in Summe, ich bin ja kein Fan von Gernot Endemanns Stimme. Ich finde, er ist null Draufgänger-Typ oder sonst irgendwas, was er da alles sein möchte. Oder auch bei Commander Perkins gefällt es mir nicht, was er ist so. Aber die Folge ist super. Dieses hohe Tempo und Action-Alarm und alle 30 Sekunden kommt jemand neu ins Bild. Das funktioniert da super. Ich hatte viel Freude bei der dann auch. Man lernt ja auch gefühlt alle Soldaten kennen, die da irgendwie bei Prinz Baren im Raum rumhängen. Also diese ganzen Captains und Soldaten und Wachen und alles Mögliche.
Ja.
Carsten, wie ging
Nee.
es dir denn mit der Folge?
Bei mir ist da gar nicht so viel hängen geblieben, muss ich
Oh.
sagen. Aber
Ich
eben ist
weiß
ein.
jetzt gar nicht.
Ihr habt einen Punkt angesprochen, über den habe ich schon die ganze Zeit nachgedacht, auch beim Hören der Serie, nämlich an welche Altersklasse richtet sich das eigentlich? Also da ist ja schon ganz schön viel Geturte. Da geht es ja immer darum, hier, Dale Arden ist ja ganz scharf auf Flash Gordon und dann kommen ja immer wieder andere Prinzessinnen und ich weiß nicht wer alles, die sofort bekunden, dass sie vertreiben wollen von der Seite von Flash Gordon. Und das ist das eine, aber es wird teilweise zum Ende der Serie spätestens auch etwas ruppig, finde ich. Zum Beispiel, wenn es dann darum geht, ich sag mal, diese Alien-Geschichte, wo dann Leute von innen aufgefressen werden, da wird es dann so ein bisschen unappetitlich. Also, das ist schon gerade, wenn überhaupt, noch so ein Kinderhörspiel, finde ich. Also, ich fand es ein bisschen grenzwertig, so vom Verständnis
Ja,
her für
also hier ist es
Kinder.
mir so, also ich denke, das ist noch so das ist ja auch, diese Abenteuer sind ja aus der Comicserie, wie erwähnt. Und ich denke mal, dass das hier in dem Sinne schon so im besten Sinne so ein jugendlichen Comic war, so wie Prinz Eisenherz oder irgendwie sowas. Ne? Also erwähnen muss man auf alle Fälle, das finde ich unglaublich. Ich meine, das ist ja nicht neu bei Europa, aber man muss sich mal vorstellen, der zweite Spion, der irgendwie jetzt da auf der Lauer liegt, der hat zwei der drei Sätze. Das ist Edgar Ott. Also, der hat ja also Kojak gesprochen, der hat Baloo im Dschungelbuch gesprochen. Und ich denke mal, zu der Zeit ist ja bei Europa entstanden Rumpelmuck, der Poltergeist. Ich denke mal, dass er deswegen dann wohl da war. Oder für eine andere größere Rolle, den haben sie bestimmt nicht aus Berlin eingeladen, damit er den zweiten Spion spricht. Also früher habe ich mir gedacht, warum haben die da Edgar Ott? Also um Gottes Willen, ich kannte halt Rumpelmuck nicht und war immer total geflasht. Wortspiel.
Wow.
Ja, ich habe lange dran gearbeitet. Dass die da Edgar Ott für so eine Minirolle besetzen. Und ich hatte immer gedacht, als ich das früher so als Kind hörte, dass da irgendwie noch mal was draus wird, dass das daher dann doch irgendwie eine ganz große Rolle ist oder eine ganz wichtige Figur.
Nee, das
Ja,
die Freude, die Freude machten sie dir dann nicht sozusagen.
nee, der zweite Spion kam nie wieder vor. Und ich finde die so ganz unterhaltsam. Und wie gesagt, eben sagte Holger, das ist ein unglaubliches Tempo, auch hier irgendwie eine Gefahr nach der anderen. Also.
Ich habe übrigens dazu nur, dabei nicht jetzt, das müssen wir nicht vertiefen, aber ich habe die Fernsehserie Kommissariat 9. Ich weiß nicht, ob die jemand von euch was sagt. Die habe
Nein.
ich gerade entdeckt aus den 70ern. Und da habe ich eine Folge entdeckt, wo Jürgen Thormann und Edgar Ott zusammenspielen. Das war ein bisschen eigenartig, während man sich 10 Folgen Flash Gordon reinknallt. Aber kommen wir zu Folge 5.
Kommen wir zu Folge 5. Jetzt sind wir bei einer meiner beiden Lieblingsfolgen, die Verräterin aus dem ewigen Eis. Ihr müsst sie nicht gut finden, aber wird mich natürlich interessieren.
Es wäre besser, wenn wir es
Carsten,
täten.
ja,
Ja.
wär schöner. Carsten, gibt es denn irgendwas, was du von Folge 5 erinnerst, oder weißt du jetzt auch nicht mehr genau, ob das aus Folge 1 oder 3 oder 5 war?
Also mir ist auf jeden Fall hängen geblieben, dass das die Folge ist mit dem Eis. Also
Deswegen heißt die
dieser.
auch die Verräterin aus dem ewigen
Genau.
Eis.
Und das Cover ist ja auch dementsprechend gestaltet. Also weiße, schneebedeckte Berge, dunkelblauer Himmel. Ja, und da ist eben das, was ich eben schon angesprochen habe, denn die, wie heißt sie doch gleich hier,
Elke
Marianne Mackelow,
Reisert.
genau,
Ach
Königin
so, ja, okay.
Fryer,
Ja.
wirft sich ja gleich Flash Gordon an den Hals und das geht dann ja noch durch einige Folgen weiter. Was hier auf jeden Fall auffällt, ist, dass gerade mal so die Hälfte an Personen spricht,
Ja,
die auf anderen Hörspielen auftauchen aus der
Der
Serie.
Serie.
Ja. Wie gesagt, bei der Handlung, ich habe das alles in einem Rutsch gehört. Das ist jetzt nicht so stark zu verorten bei mir. Aber ich glaube, das war eine bessere Folge. Durch Marianne Kehlau vor allen Dingen auch.
Das ist das mit den Eiswürmern und dass Flash Gordon immer so also ein Opfer von Attentaten werden soll.
Ja, Holger?
Holger, du hast ja erfreulicherweise im Gegensatz zu Carsten Notizen gemacht.
Ich habe einen Sack voll Notizen. Ich habe auch lustigerweise beim Notizen machen im Urlaub immer gedacht, wenn das jemand liest, was ich hier aufschreibe. Und ich habe es größtenteils diktiert, weil es mir zu müßig war, auf dem Handy zu tippen und musste das dann abends immer gegenlesen, damit ich es auch noch kapiere, weil Worte wie Eiswürmer oder Brugger oder Sklavenjäger hat irgendwie mein Handy nicht so ganz fließend runter angenommen als Diktat. Aber egal. Folge 5, gut, wie gesagt, hält das Tempo. Lustig finde ich, dass nach 10 Minuten, also 25% eines Hörspiels, kommt erstmals die Frage auf unter den beteiligten Darstellern, wer denn ein Interesse daran hätte, Flash Gordon umzubringen. Und man ist allgemein überrascht darüber, wo ich dann denke, habt ihr die Folgen 1 bis 4 selber nicht gehört? Das ist ja ein bisschen
Das halbe
eigenartig.
Universum ist hinter dem her. Also,
Exakt,
ja.
ja. Marianne Kehlau ist natürlich super als Gräfin Dracula im ewigen Eis. Finde ich toll in ihrer Bestimmtheit, in ihrem Auftreten. Sie ist einfach, wenn sie eine Szene betritt, nimmt sie sie auch ein. Kann man vielleicht ein bisschen damit vergleichen, für den, der das kennt. Wenn man der Hexer von Edgar Wallace in der deutschen Verfilmung kennt, wenn Margot Troger den Raum betritt, übernimmt sie die Szene. Das ist so großartig. Und so ist auch Marianne Kehlau, wenn man sie so lässt, wenn man ihr eine Rolle gibt, die dazu passt, dann interpretiert sie das fantastisch, finde ich. Und die besagte Eiswurm-Szene, lustig. Aber natürlich, wenn mich jemand gefragt hätte nach Folge 5, was passiert in der Serie, dann sage ich, ach, es tauchen eigentlich ständig Viecher auf, die Flash Gordon alle umbringen und danach jubeln alle Ortsansässigen und sagen, juhu.
Ja, wobei man also, ich möchte eine Lanze möchte ich für die Folge brechen. Also einmal finde ich es ganz schön, dass die Handlung so ein bisschen konzentrierter ist. Also die von mir ja so geliebten Kammerspiele, wo man so Einheit, Ort, Handlung, Zeit hat, die mag ich ja sehr gern. Man braucht nicht irgendwie alle 2 Minuten irgendein neues Monster. Also hier kommen ja auch Monster vor, aber es ist halt nicht so eine Dauerschleife wie jetzt in Folge 3 oder 4. Und dann finde ich einfach die Besetzung großartig mit eben auch Marianne Kehlau, Elke Reisser, die ja hier die Rolle von der Carmen noch spricht. Gut, die mit den drei Hauptfiguren, also Mackenzie, Schaffrath und so, Kramer, alles in Ordnung. Und eben auch Karl Walter Dies. Nee, Entschuldigung, der kommt ja erst später. Das ist ja in dieser Folge, das ist gar nicht Karl Walter Dies, falsche Erinnerung, Entschuldigung. Das
Hans
ist Hans
Daniel ist da
Daniel.
noch, ja.
Ja, Entschuldigung. Also das ist halt diese ganzen Grafen, die ab jetzt die Szene mit
Genau, Graf
beherrschen.
Marlow. Da fiel mir
Ja,
aber immer
genau,
ein Rätsel
richtig.
um die grüne Hand. Da gibt es auch diesen Graf Marlow. Stimmt,
Schloss Marlow, ja,
ja, genau,
genau.
auf Schloss Marlow, der diese Papiere
Und
geklaut.
was für mich hier, nun höre ich ja wahnsinnig gern klassische Musik, was ich so unglaublich toll finde, ist der von mir immer nach diesem Hörspiel benannte Eiswurmwalzer mit diesen Röhrenglocken. Den finde ich ganz großartig und den habe ich das erste Mal hier in dem Hörspiel damals gehört. Und der kommt ja an mehreren Stellen vor, deswegen war das für mich also immer eine super Folge.
Interessant finde ich zum Beispiel, dass man auf dem Cover auch das Monster sieht oder eins der Monster, aber nur so ganz subtil. Das, was man zunächst für eine
Schatten hält.
Schlucht im Eis hält, stellt sich dann raus als Schatten eines Monsters, nicht? Von links nach rechts.
Obwohl das nicht der Eiswurm sein kann, also
Das
das wäre
stimmt wohl.
sehr.
Nee, dann würden die Proportionen nicht passen. Ja, sieht so ein bisschen aus wie der unheimliche Drache.
Genau. Ein Tiger, ein Drache.
Ein
Ja.
Pirat.
So, dann kommen wir zu Folge 6, die nun wirklich nahtlos an Folge 5 anschließt, mit dem etwas merkwürdigen Titel Brugger, der Feuergott, weil Brugger überhaupt nicht der Feuergott ist. Aber das nur mal nebenbei. Wie habt ihr die Folge empfunden beim Hören? Fangen wir mal wieder mit Holger an.
Fast eine halbe Seite geschrieben dazu.
Oha.
Ich habe am Anfang nicht gewusst, dass das mit Brugger, der Komma, der Feuergott, überhaupt keinen Sinn ergibt. Und meine erste Notiz war: Wer kam bitte auf die Idee, Brugger mit Siegfried Wald und nicht mit F.J. Steffens zu besetzen?
Gute
Das war
Frage, ja.
zuerst, das war mein erster Brugger. Ich dachte, was soll denn der Blödsinn? Wenn ihr Rudolf Fenner nicht habt, dann nehmt doch gefälligst F.J. Steffens. Und Gottfried ist ja nun mit Lutz Mackenzie unterwegs. Und später war ich dann völlig verwirrt, als FJ dann als Feuergott auftaucht. Das habe ich gedacht, habe ich nicht richtig zugehört? War ich zwischendurch eingeschlafen? Aber die Folge ist, abgesehen davon, dass man FJ wirklich als brabbelnden Feuergott aus Lava bestehend oder wie auch immer, nicht gut versteht, akustisch einfach. Der geht dann im Geräuschentfernung von Hella unter. Fand ich ein bisschen schwierig zu erkennen oder nachzuvollziehen. Fand ich das aber unheimlich lustig. Bis zur zweiten Hälfte der zweiten Seite. Von da an bin ich irgendwann raus gewesen. Ich konnte ihm nicht mehr folgen, wo es jetzt um Eis, um Lava, um Dampf und um sprechende Götter aus Feuer geht. Das war dann irgendwann zu viel Dialog, Musik, Geräuscheteppich und so weiter. Also eigentlich wieder herrlich viel los und herrlich absurd, aber irgendwann hat es mich verloren in dem Fall. Erstmalig leider.
Ja,
Und
ich
du,
bin da
Markus
ganz bei
oder
dir.
Carsten?
Ich finde die Besetzung mit Siegfried Wald auch ungünstig, weil der irgendwie, man finde ich, die ganze Zeit so ein bisschen angestrengt, so auf Friesisch spricht und ich will dich jetzt Dale Arden und so.
FJ könnte gar nicht anders sprechen als so.
Genau, der könnte nicht. Und man muss aber fairerweise sagen, was diese schlechte Verstehbarkeit angeht von Steffens, das ist natürlich ja aber auch Teil der Handlung, dass der Feuergott sagt, tötet sie, stößt sie in die Glut, sie wollen euch verraten und vernichten und er so schlecht zu verstehen ist und die dann den Riesen ja erzählen, er hätte irgendwie gesagt, Freunde sind da, gebt ihnen zu essen und was weiß ich, sonst werde ich euch verraten und vernichten. Also das ist ja nicht ganz unwichtig, dass er so schlecht zu verstehen ist, aber ich bin ganz bei dir, ich bin auf der zweiten Seite, weil ich finde diese Idee, dass die da dann in so eine Lore steigen und dann irgendwie so Schienen in den Berg runterkacheln da, wo man denkt, ihr wisst doch überhaupt nicht, wo ihr ankommt. Das ist doch sowas von gefährlich, was ihr da macht. fand ich die Folge immer so ein bisschen so mit den Riesen und so, dass denn immer alle versuchen, die Riesen anzugreifen und die Riesen sind natürlich stärker. Und irgendwo sagt Brucker, glaube ich, auch mal so: Was willst du, du Würstchen? Also, ja, fand ich so ein bisschen schwierig.
Geht
Carsten,
rüber.
wie geht's dir mit der Folge?
Also, ich bin natürlich ein schlechter Kommentator in diese
Oh.
Hörspiele, weil es einfach so durchgeflossen ist. Ich habe noch im Hinterkopf, dass da eben diese wabernde Masse ist, die sich dann, also die dann der Feuergott sein soll, die da so vor sich hin blubbert und schwer verständlich spricht und dass sich da eben daraus ergibt, dass man das so oder so deuten kann. Also pro oder contra Flash Gordon, aber ja, die Handlung, wie gesagt, es ist durchgeflossen. Es ist ja auch immer ein ewiger Kampf, eine Verfolgungsjagd, ein Hin und Her, ein gegenseitiges Entführen und wieder Entreißen und
Das
ja.
erinnert mich, wo du das jetzt gerade sagst, das erinnert mich an diese Karl-May-Reihe, die im Orient spielt. Das ist auch so eine ewige Verfolgungsjagd und dauernd tauchen da neue Gegner auf.
Wo war hier der Ausknopf?
Den kann ich dir gern zeigen. Ja, also
Ja, also ich sag mal so, wenn man das in einem Rutsch hört, ist das unterhaltsam, auch gerade wegen dieses Geräusch- und Musikteppichs, sehr unterhaltsam, auch eigentlich kurzweilig, aber die Handlung ist ein einziger Fluss. Also das, so ging es mir, der ich das ja nun zum ersten Mal gehört habe und hintereinander. Wenn man sich das Ganze natürlich separat und häufiger anhört, dann wird man sich das schon erschließen irgendwie. Also
Aber es ist so ein Stück weit. Ich bin da bei dir. Mir ging es nicht anders. Ohne die Aufzeichnung wäre ich verloren gewesen. Ganz klar.
Ja, das ist
Okay.
natürlich auch alles sehr austauschbar. Also was für mich bei Folge 6, das muss ich erwähnen, unter gleichzeitiger Entsendung von Grüßen nach Berlin an Boris Ramon. Das war die erste Folge für mich, wo in diesem Hintergrundgebrabbel der Riesen ganz oft dieser Ausruf kommt: Schubibarum. Der kommt natürlich überall, der kommt sogar vor, und das muss eher gewesen sein, die Aufnahme, der kommt sogar vor bei die drei Fragezeichen und das Narbengesicht, als sich diese Sekte Mesadoro da irgendwo versammelt. Und man hört aber, also das ist ja so ein Durcheinander und so, aber einer sagt immer so: Schubiborum.
Ja.
Und das ist für mich die Schubiborum-Folge hier. Also das ist für mich eindeutig Riesengebrabbel irgendwie.
Aber wo du das erwähnst, fällt mir auch wieder was ein. Und zwar, wenn man das Ganze auf Kopfhörer hört, wie ich es gemacht habe, fällt einem auf, dass da auch ganz alte, ja, Hintergrundgeräusch und auch so Menschenmengengeräusche verwendet werden. Man hört sogar Konrad Halver irgendwo, also nicht aber in seinen typischen Todes- oder Schmerzschreien, sondern so in diesem Gewimmel, wenn irgendwo was passiert. So. Also ich hatte. Im Hinterkopf habe ich da noch so irgendwelche Sachen, die sind, glaube ich, aus der Tom Sawyer-Zeit irgendwo. Also da kamen ganz alte Sachen drin vor. Die haben da, also um diesen Soundteppich voll zu kriegen und diesen Geräuscheteppich, haben die offenbar das ganze Archiv durchpflügt, um alles unterzubringen. Also um da bloß keine Sekunde still vorbeigehen zu lassen.
Das haben
Also
sie geschafft.
ja, da tauchen echt die dollsten Dinger auf in der ganzen Serie. Na.
Ja, und damit haben wir die letzte Schallplattenfolge von Flash Gordon besprochen. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und nein, wir machen natürlich weiter. Also sehr schmerzhaft, irgendwie Folge 6 ist die letzte auf LP erschienene Folge. Teilweise gab es noch Ankündigungen für die Folgen 7 und 8. Die wurden in einigen Listen, wurden die noch als auf LP erscheinend geführt. Dazu ist es aber nicht mehr gekommen. Ab jetzt, also die Folgen 7 bis 10, gab es dann nur noch auf MC. Und damit kommen wir dann zu Folge 7. Das grüne Ungeheuer und ich weiß zwar, was Carsten sagen wird, aber Carsten, wie fandst du denn die Folge 7, das grüne Ungeheuer?
Ja, ich erinnere mich. Da war
Oh.
doch ein Ungeheuer. Es hat so ein bisschen das Flair von Gruselserie Das Ungeheuer aus der Tiefe mit irgendwelchen riesigen Fangarmen, also auch wieder so ein Kraken oder sowas und einem komischen Auge. Also es ist halt wieder eine Gefahr, die da lauert und die wird irgendwie aufgelöst. Aber es ist eben noch Teil dieses Ming-Zyklus, soweit ich weiß. So habe ich es noch in Erinnerung, obwohl der da nicht groß auftaucht. Aber es gehört noch zu dieser großen Handlung Folge 1 bis 8, die dann einen Bogen schließt. So
Ja,
habe ich das
ich kon
so
ich konnte mit der
dunkel
Folge
hinterkommen.
nie so, weil das halt so eine, die sind halt am Hof von Königin Freya, dann kommt Harald Pages rein und meint, oh Gott, da ist ein Ungeheuer. Und alle fahren jetzt raus, wollen das bekämpfen, besiegen das auch und dann fahren wieder alle zurück zum Hof und feiern weiter. Deswegen war Folge 7 für mich immer so ein bisschen Lückenbüße, aber ich weiß, dass Holger, du hattest die Folge und du fandst sie immer ganz gut, ne, oder?
Ja, ich wollte gerade sagen, sag mal, wollt ihr zwei, soll ich aufhören mit euch zu podcasten? Das ist eine super
Ach so, okay.
Folge. Nein,
Erzähl mal von deinen
also.
Notizen.
Ja, also ich fand die, ich habe die Folge als einzige gehabt. Ich hatte einen Schulfreund in der Grundschule und jetzt müsst ihr euch das Paket vorstellen. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Mir wurde, ich würde sagen, es war der 23. Dezember, Grundschule, also reden wir von den frühen 80ern, und mir wurden Kassetten für die Weihnachtsfeiertage ausgeliehen. Man ließ sich gegenseitig Sachen und ich bekam Flash Gordon Folge 7, Das Gespenst vom Schlosshotel, Dracula E2099, also die Kassette davon. Und Detektiv Clipper, glaube ich, unter falschem Verdacht. Das waren mal geile Weihnachten. Und die Folge 7 war halt dabei und ich habe die völlig losgelöst. Ich kannte Folge 1 bis 6 nicht, ich kannte Folge 8 bis 10 nicht, fand die ganz, ganz toll. Wenn ich sie heute höre, weiß ich nicht mehr so richtig, warum, muss ich leider sagen. Selten, dass etwas mit so viel Kindheitsbonus und so viel assoziativer Kraft dann doch durchfällt. Ist nicht gut gealtert, würde man jetzt vielleicht bei Filmen sagen. In meinen Notizen steht auch nur drin, dass Werner Cartano ganz am Anfang mit einem herrlichen, das darf doch nicht wahr sein, drin ist, als Onkel Quentin das grüne Ungeheuer ankündigt, also Harald Pages. Wenn sich Graf Kochow und Professor Zaroff unterhalten, habe ich immer das Gefühl, ich wäre bei Graf Kula auf der Burg. Das finde ich großartig, Karl Walter Diez und Gottfried Kramer zu hören. Am Ende der ersten Seite, Markus, du magst dich erinnern, da muss ja Königin, Prinzessin, man mag mir verzeihen, also Freya muss schwören, dass sie nicht Flash Gordon heiratet und Dale muss auch schwören, dass sie nicht Flash Gordon heiratet oder zum König macht oder eins von beiden. Also es geht zu wie bei Dallas Denver Springfield Story oder wie Alf sagen würde, eine Welt voller Hoffnung. Großartig. Herrlicher Schwatt, man fühlt sich kurz an die Romanserie erinnert. Dann taucht der unglaublich beschissene Name, Entschuldigung, Leutnant Lupi auf. Klaus Ringe als Sprecher, gab's den wirklich? Wer
Ja,
ist
den
denn
gab es wirklich.
Klaus Ringe? Noch nie gehört.
Ringer, er heißt Klaus Ringer.
Ringer,
Das
der
ist ein
Lochschlund.
Schauspieler. Der war bei der Flash Gordon-Serie in den letzten Teilen relativ präsent, sonst
Ja.
relativ wenig. Den gibt es aber tatsächlich. Also, wer sich dafür interessiert, der hat zum Beispiel in der Serie Die Unverbesserlichen mitgespielt. Da müsste ich jetzt nachgucken, in welcher Folge, aber da spielt er einen jungen Arzt, der sich an die Tochter der Familie Scholz heranmacht. Das ist besagter Klaus Ringer.
Und du willst mir erzählen, dass der bei Europa vorbeiguckte, um dreimal den zweiten Leutnant in sechster Reihe zu sprechen?
Haben Sie mit Edgar Ott auch gemacht?
Nee, der hat immerhin noch den Rumpelmuck gemacht.
Ja, also Klaus Ringer ist bei Flash Gordon relativ präsent, meine ich, auch in den letzten Folgen immer wieder. Aber ja, den gibt es wirklich.
Vielleicht kommt er ja noch bei Willy Wald vor oder irgend sowas. Also das
Ja,
weiß ich nicht.
das kann natürlich sein. Also er
Ja.
ist auch bei uns auf der Seite zu finden, in der Sprecherkolumne, wo die
Okay.
Bilder der ganzen Sprecher sind, natürlich erwartungsgemäß unter R, also es ist Kolumne 5, wer sich das angucken will, und dann unter R taucht Klaus Ringer auf, und zwar unter Joachim Richard.
Na, dann würde ich sagen, gehen wir zu Folge 8, ne?
Dann gehen wir zu Folge 8. Also, die sind alle erfolgreich von der Monsterjagd zurückgekehrt, sind jetzt wieder am Hof von Königin Freya, und so langsam war, glaube ich, also den, ich sag mal so, als Hörer war das ja auch nicht so ganz unnachvollziehbar, war diese Ming-Geschichte auch so ein bisschen ausgereizt. Also immer dieser über allem schwebende Schatten von Imperator Ming. Ich glaube, dass Francis da jetzt auch irgendwie mal sein Ende machen wollte. Und dann diese Folge Flucht zur Erde da in die Serie reinschrieb, um diesen Handlungsbogen einfach zu beenden. Ich mochte die Folge immer wahnsinnig gern, habe aber auch beim nochmaligen Hören jetzt gemerkt, also die krankt also ganz furchtbar an dieser Idee, dass die da zwei Raumschiffe vertauschen, indem sie die Namen anders draufkleben. Also, aber das
Das
überlasse ich gern mal euch. Das
war mir
könnt
aber
ihr.
hängen geblieben, diese Handlung.
Ja, Carsten, ja, dann übergebe ich mal
Ja,
an dich.
ja,
Carsten, erzähl mal, wie
ja.
fandst du denn Folge 8?
Ja, ich fand die gar nicht so schlecht. Also diese Idee mit dieser Zeitverschiebung, das ist ja im Science-Fiction-Genre auch nichts Neues, aber das fand ich eine nette Idee mal hier in der Serie, dass also Flash Gordon dann sozusagen in Zeitlupe agiert, weil er irgend so eine Strahlung abbekommen hat oder sowas. Und dann eben dieses System oder diese Art und Weise nutzen, um dann eben ihn einzuschleusen, damit er ja, besonders langsam oder besonders schnell, das ist mir jetzt gar nicht so hängen geblieben, aber
Er
dann
kann beides, er kann beides. Die
an diesen
Strahlenfabrik von
Raumschiffen,
Imperator Minken.
genau, an diesen Raumschiffen die Namensschilder austauscht, herrlich. Ja, und wo man sich dann fragt, ja, warum hat er dann nicht einfach, ist er nicht einfach eingedrungen und hat Ming umgebracht oder so im Schlaf, also wenn ihn ja keiner bemerkt, aber galanter ist natürlich dann diese Schilder austauschen. Ja, aber ich fand es, also das ist auf jeden Fall hängen geblieben, weil es mal eine völlig andere Handlungsführung war, sage ich mal, als immer nur Monster hier und Verfolgung da, sage ich mal, so einen anderen Aspekt reinzubringen. Aber was mir auch aufgefallen war, war diese Geschichte mit dem Wolfgang Völz, ich weiß es gar nicht mal, Triebwagenführer ist er, glaube ich, ne?
Irgendwie so eine Magnetschwebebahn, nämlich eher, ja.
Ja, das klingt so antiquiert, genauso wie auch manchmal Flash Gordon so Begriffe benutzt wie Funkbude oder sowas. Das klingt so richtig angestaubt wie aus den 30ern, sage ich mal. Und wenn ich schon bei dem Thema bin, finde ich auch lustig, wenn, und das kommt gerade so in den letzten Folgen ja häufiger vor, wenn er dann immer von den Vereinigten Staaten spricht und dann, man denkt ja so, Moment mal, das spielt doch alles in der Zukunft, hunderte Jahre in der Zukunft voraus. Und dann kommen die auf die Erde und da scheint also alles so unberührt zu sein, ne? Monterey und die Vereinigten Staaten und ich glaube San
Naja,
Francisco wird noch genannt, als wenn sich da gar nichts getan hätte, so ungefähr.
wie gesagt, in der Fernsehserie fahren sie auch, fliegen sie ja kurz von Mongo wieder zurück zur Erde, greifen dann den Zweiten Weltkrieg ein und fliegen dann wieder nach Mongo.
Da
Also, nicht
geht's
so.
ja.
Aber ich
Ja.
muss da eins sagen zu dem Triebwagenführer. Dass der Triebwagenführer ist, finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde nur den Satz, mit dem er sich Flash Gordon vorstellt, den finde ich so absurd, weil er, also Wolfgang Völz, dann ankommt und sagt: Ich bin Carton. Ming hat meinen Bruder getötet. Das ist genauso wie mit Nelly Town. Irgendwie, mein Mann
Ja.
lebt nicht. Ich bin Nelly Town, mein Mann lebt nicht. Wer hat denn danach gefragt? Ja, also, aber diese.
Schnelleinführung. Ja.
Also, wie gesagt, diese Idee finde ich auch total seltsam, aber die Folge ist nicht schlecht. Und ich muss Anekdote aus meinem Berufsleben: Wir haben bei uns einen Kollegen gehabt, der unheimlich langsam war in allem, was er getan hat. Er ging langsam, er redete langsam. Und er sprach so langsam, er dachte auch sehr langsam. Und da hatte ich tatsächlich mal zu jemandem gesagt, da habe ich gesagt, der war, glaube ich, auch in der Strahlenfabrik von Imperator Ming. Das fiel
Hat dein
natürlich
Gegenüber
nicht auf,
sicherlich verstanden.
ja, das fiel nicht auf fruchtbaren Boden, aber das ist ja oft so mit Hörspielzitaten so. Also zum Beispiel, das darf ja nicht wahr sein. Oder hier aus Nessie, wo Horst Frank einmal sagt: Oh Gott, lauter Spinner. Ich habe täglich solche Situationen, keiner merkt, wie genial ich da reagiere. Aber zurück zu Folge 8. Holger, wie fandst du die Folge denn?
Lustig, hat Spaß gemacht. Also, es ist die Folge mit dem schlechtesten oder unpassendsten Musikeinsatz, an den ich mich bei Europa erinnern kann. Nachdem Flash Gordon scheinbar ja eingefroren wurde von Siegfried Wald und Professor Dr. Zaroff sein Kommen ankündigt, läuft auf einmal klassische Musik. Es ist ein bisschen, als würde man einen Sonnenaufgang musikalisch begleiten müssen. Es passt überhaupt nicht. Ansonsten wird ja tolle, seltene Bohnenmusik teilweise eingesetzt. Aber das ist ein so unpassend. Ich bin richtig, habe richtig aufgehorcht und dachte, was ist denn das für ein blödsinniger Musikeinsatz? Was sonst, finde ich, bewundernswert gut passt. Also, ich habe vor ein paar Tagen mal wieder drei Fragezeichen in der Teufelsberg gehört. Die Musik hebt die Folge in ihren Einsätzen auf ein höheres Level, weil sie so gut passte. Das hat man hier wirklich verbockt, fand ich. Aber sonst fand ich es lustig, wie gut abgesichert vom weltweit Allimperator Weltraum beherrschenden Ming zuerst wird seine Festung eingenommen, dann sagt man, ja, da müssen wir jetzt in seine Strahlenfabrik. Da gehen wir sicherlich auch durch Eingangstor durch. Und es klappt halt auch immer alles. Ich habe ein neues Lieblingswort gelernt, nämlich Atomglut. Fand ich super. Und ich habe eine Frage an dich, Markus. Wer spricht diesen Mago? Untalentiert hoch 10, fand ich. Sag nicht Klaus Ringer.
Ja, Oberst Margo, den hatten wir heute schon mal. Das ist Klaus Ringer.
Oh, tut mir leid.
Also, ich muss, da muss ich gleich aber ganz kurz, ich möchte was sagen, das muss ich einmal unter Rückgriff auf Folge 7 sagen. Das gibt doch diese eine Szene, wo der Leutnant Lupi Flash Gordon warnen will, dass Graf Corro nicht zu trauen ist. Da sagt er irgendwie zu Flash Gordon so: Ja, Flash Gordon, ich muss ihm was sagen und so. Und dann, ja, was ist denn? Meinte so: Ja, also, Graf Corro ist ihr Feind. Also, das klingt so, als ob er sich das in dem Moment gerade ein Stück ausdenken. Ja, der ist ihr Feind. So, ich finde ihn auch nicht so doll, muss ich sagen. Also, aber das ist dann hier Oberst Margo, ja.
Und dann sind wir auch schon am Ende der Folge. Ich finde es völlig absurd. Es ist ja so, dass alle der Meinung sind, man hätte Ming nun endgültig besiegt. Das wird ja ungefähr so euphorisch gefeiert, als hätte man den Hörer aufgelegt und sagt, ich habe einen Friseurtermin nächste Woche Mittwoch. Also dafür, dass was da für ein Bohai gemacht wird, ist es dann auf einmal wieder sehr schnell völlig egal. Also da war ich ein bisschen so, das ist es jetzt? Also ihr schmust, geiles Wort, kommt in dem Hörspiel vor, ihr schmust und umarmt und küsst euch und sonst was alles, wenn ihr euch nach 10 Minuten Entführung wiederseht. Und als der größte Feind des Universums hops geht, ist so, na, das hätten wir dann ja. Sehr schön. Gut geschossen, Doc.
Vielleicht hatte Francis wirklich die Nase voll von diesem Handlungsstrang.
Man
Und
könnte es vermuten.
das Ding ist ja auch, dass diese ganze Umklebeaktion, ja, wenn man die Folgen 9 und 10 einbezieht, die natürlich so einen neuen Handlungsbogen darstellen, aber wenn man die einbezieht, dann merkt man ja, da kommen wir auch gleich zu, dass nachher in Folge 10 auf einmal diese Außerirdischen, diese Aliens ja an Bord sind.
Ja.
Und zwar auf dem Schiff, von dem Flash Gordon ja meinte, Ming wisse gar nicht, dass in diesem Schiff nachher Flash Gordon und seine Leute sein würden. Also dieser ganze Plan, der ist so doppelt unsinnig, wenn man denkt, ja, aber dann hat Ming ja gewusst, dass die mit dem Schiff nachher fliegen werden, wo er jetzt schon die Aliens versteckt hat. Also das gibt sowieso alles keinen wirklichen Sinn mit dieser Umetikettierung da. Nicht? Und
Ja,
ich gebe dir recht, das
ja.
ist danach so nach 8 Folgen ist so ein bisschen irgendwie so bam, badabadam, bam, bam und dann ist das
Genau.
mit Ming vorbei, so, ja.
Ja. Aber kommen wir zur Folge 9, wo es ja neu losgeht und wie ich finde, auch gut losgeht. Aber fragen wir zuerst
Ja.
Carsten. Hast du Erinnerungen an
Moment,
diese?
einmal möchte ich dazu noch was sagen, weil jetzt
Ja,
hatten wir so einen
bitte.
kleinen Bruch. Also Folge 7 und 8 kamen dann für sich alleine raus und im gleichen Jahr 1983 kamen dann noch die 9 und die 10 raus. Die kamen aber sozusagen zusammen, aber nicht mit den beiden Folgen davor raus. Und jetzt sind wir wieder, ich schalte mich wieder aus, ziehe mich zurück, wir sind wieder bei Flash Gordon Folge 9, die Bestie aus dem Weltall. Carsten.
Ja, an diese Folge habe ich tatsächlich Erinnerung. Also,
Aha,
ja,
okay.
weil ganz einfach, also die Analogie zu Aliens ist einfach so groß und man sieht es auch schon auf dem Cover so ein bisschen. Da hat sich der gute H.G. Francis offenbar einfach ja, als Zusatz einfach die nächste Science-Fiction-Geschichte geschnappt und irgendwie verwurstet. Und vor allen Dingen lag das ganz ja. Ich weiß nicht, lag es schon vor oder kam es kurz danach, Markus? Diese Folge mit dem Weltraummonster in der Gruselserie, die ist ja basiert ja auch schon auf dem Alien-Film und hier ist das so ein bisschen abgewandelt, aber so gemixt mit dem Film, die Körperfresser kommen, wo dann nur so eine Hülle zurückbleibt. Also da wird es auch so ein bisschen unappetitlich, fand ich, auch mit diesen Parasitendingen. Und Dale hat das ja dann am Ende auch im Rücken und da schlüpft es dann raus und also irgendwie fand ich es ein bisschen unappetitlich, das Ganze. Diese Brut, die entfleucht ja in den Ozean und ist dann eben weg. Und trotzdem ist ja das Ende da. Also irgendwie ist das Ganze nicht aufgelöst, finde ich.
Ja, das ist leider so ein bisschen das Manko. Also um die zwei Fragen zu beantworten, die du gestellt hattest, also das der Ungeheuer aus der Tiefe, Folge 16 aus der Gruselsee, die kamen 82 raus und hier Flash Gordon, Folge 9 eben 83, aber ich gebe dir recht, das ist so ein
Ich meinte das
Konglomerat aus der.
Weltraummonster.
Ach, entschuldige, ja, natürlich, Blödsinn, ich auch. Das Weltraummonster gilt aber
Okay.
auch, kam 1982 raus. Ich habe eben den
Alles
falschen Titel,
klar.
aber ich meinte auch die Folge. Und die Flash Gordon-Folge, die kam noch ein Jahr später raus irgendwie. Und ich finde auch, dass die relativ rausragt. Die Geschichte ist ja auch von Francis, die ist jetzt nicht aus diesem Comic-Kanon, dass die schon sehr rausragt. Einmal ist es so eine Einzelgeschichte, Und ich finde die auch, was wir vorhin schon so ansprachen, im Vergleich zu diesen ersten Folgen, wo zwar mal irgendwelche komischen Monster auftauchen, aber halt immer so ein bisschen auf so einem überschaubaren Niveau, ist das hier schon relativ heftig, weil die ja auch so von innen aufgefressen werden. Und das so, ja, so, es fällt raus. Ich mag die Folge wahnsinnig gern. Ich finde die sehr atmosphärisch. Ich mag auch Manfred Steffen als Kapitän des Schiffes da sehr. Und ja, aber vielleicht noch mal weiter. Holger, wie geht's dir denn mit der Folge?
Beim ersten Mal hören, die hatte ich vor ein paar Monaten schon mal gehört. Fand ich sie nicht so stark, wie ich gehofft hatte. Und dann fand ich sie eigentlich ganz schön. Die funktioniert ja wirklich völlig für sich rausgelöst irgendwie. Also ich hatte dann beim Umdrehen, beim Imaginären das Gefühl, dass oder den Gedanken, ob das eventuell ein ganz anderes Skript war, was Francis einfach rumliegen hatte und dann auf Flash Gordon umgebaut hat.
Das
Was mit
kann
der
sogar
Geschichte
sein,
möglich
ja.
gewesen wäre. Aber das ist nur eine reine These. Aber nee, ist schön, gefällt mir und ist auch mit, finde ich, die einzige Folge, wo ich als erstes sagen würde, die könnte man alleine losgelöst hören von allen anderen. Weil sie eine eigene Geschichte erzählt, die in sich anfängt und auch endet eigentlich.
Das
Aber
stimmt,
sonst habe
ja.
ich dazu nicht viel aufgeschrieben, weil sie einfach gut wäre eine Hörempfehlung.
Ich finde, also ich muss auch sagen, neben der Folge 5 finde ich die 9 eigentlich mit, also ich finde die 9 eigentlich handlungsmäßig noch stärker. Sie ist halt nur so rausgelöst aus diesem, wie du schon sagtest, aus diesem eigentlichen Ming-Zyklus, wenn man das mal so nennen will, nicht?
Ja. Aber gut. So, das ist das, was ich dazu sagen kann, eigentlich auch nur. Die hat Spaß gemacht und gehört eindeutig zu den Guten. Und klar, gefällt dann den Laien, weil sie halt alleine auch zu verstehen und nachzuvollziehen ist.
So ganz
Ja,
schlüssig war
dann.
mir das Ganze nicht. Wie gesagt, es gibt diese ja, Analogien oder Zitate, sage ich mal, aus einigen Science-Fiction-Filmen, aber da gibt es ja eben dieses komische Echsenwesen, was ja irgendwie Eier legt. Dann aber irgendwie bilden sich daraus ja dann diese Parasiten, die dann aber wieder Menschen anfallen. Ist das jetzt schon Alien oder ist das noch eine Variation davon?
Ja, ach,
Weil
ich
immer
weiß
von
gar nicht, ob
Eier,
man
also
das
das sind ja
so.
irgendwie so von Eierschalen die Rede ist, glaube ich. Ne? Das, ja.
Ja, ich glaube, also das ist so halt danach Logik zu suchen. Also wenn, ist es ja höchstens eine Variation von Alien, weil es ja auch einen anderen Handlungsort hat, eben die Erde. So,
Hauptsache eklig.
Hauptsache eklig. Ja, und wenn wir dann Folge 9 verlassen, kommen wir schon zur letzten Folge der Flash Gordon-Reihe bei Europa, auch eben nur auf Kassette erschienen, gemeinsam mit Folge 9, Folge 10, das Tor des Unheils. Bevor ich da was zu sage, würde ich dann vielleicht nochmal Holger das Wort geben und seinen Notizen.
Also super lustig, weil der Entführer von Dale, die mal wieder entführt wird, spricht ja großartig Hamburgisch. Der sagt ja wirklich, ey Leute, guck mal hier, wen ich hier
Ja,
habe.
das ist mir auch aufgefallen. Ja, guck mal hier, nicht?
Ja, sicher. Guck mal
Das.
hier, ey Leute, ich hab hier einen.
Ich glaube das nicht, du.
Ich weiß gar nicht, wer das war, ehrlich gesagt. Ist das etwa Fritz Schwätzer, weil das die einzige Rolle wäre, die ich nicht zuordnen könnte, wirklich, oder den einzigen Sprecher. Ansonsten sind alles andere Stimmen, die ich mir zutraue zu erkennen, wenn ich nicht gerade Joachim Richard
Ja,
mit Christian May vertausche.
der ist ja der, dieser, der den. Den Soldaten spricht, der so, ey, guck mal, ich habe Dale gefangen.
Genau,
Der
genau.
taucht ja, der taucht ja ganz oft da auf als Soldat auf. Nicht?
Okay, ja gut, ja.
Also, obwohl das immer derselbe sein soll, das ist immer so ein bisschen das Schwierige bei diesen Szenen oder bei diesen Aufnahmen, wo immer wieder dieselben Stimmen in so einer Masse auftauchen, soll das jetzt immer derselbe sein? Also, ich denke mal, das müsste dieser Fritz Schwätzer sein, weil der andere Soldat, der immer auftaucht, das ist Manfred Schamutzki. Und die bei
Genau.
den kann man erkennen. Wer
Den
das erste
kann ich nicht
Mal,
leiden und den kann man erkennen, genau.
also wen ich super finde hier, das war die erste Rolle, die ich gehört habe mit Manfred Reddemann. Der spricht ja diesen, ja,
Ja.
dieses komische Wesen, dieses Astris irgendwie, die auch irgendwie, wo man auch immer so gar nicht weiß, was ist das jetzt für einer so?
Ja.
Aber ich wollte mich da gar nicht so vordrängeln. Ja, erzähl zu Ende, Holger, gerne.
Nee, Marianne Kehlau ist super. Sie ist ja als erzürnte Freier wirklich sensationell Gräfin Dracula, wie sie da den Laden zusammenpöbelt. Da ist sie, was wir vorhin schon bei der anderen Folge sagten, voll in ihrem Element. Ich habe inhaltlich die Folge phasenweise nicht ganz verstanden, warum sich Flash Gordon die Roboterrüstung ablegen muss, wenn er die Bombe angebracht hat. Ich würde genau das Gegenteil davon nachvollziehen können. Aber egal. Und dann endet es leider ja offen, aber trotzdem wunderschön mit einem Finale à la Springfield-Story oder der schon zitierten Welt voller Hoffnung. Wie sie sich umarmen. Und der letzte Satz dieses Zehnteilers ist, glaube ich, dass Gottfried Kramer sagt: Und wer umarmt mich? Und damit endet dieses
Ja.
Science-Fiction-Epos. Und ihr?
Carsten?
Ja, ich hatte jetzt eigentlich nach 10 Folgen eine Auflösung aller Handlungsstränge erwartet. Und ja, es bleibt ja vieles ungeklärt, nicht? Also erstmal, ist Ming jetzt wirklich tot oder nicht? Hat er Flash Gordon ausgetrickst oder war das jetzt alles ein Versehen? War das in dieser Raumschiffverwechslung jetzt irgendwie geplant oder? Also das bleibt offen. Ja, und auch diese Eifersuchtsgeschichte mit Königin Freya und warum steht die eigentlich so hinter dem Ming? Das bleibt ja auch offen. Also ich fand irgendwie als Abschluss der Serie ist ja, da fehlt einfach was. Vielleicht wollte man es so lassen, vielleicht waren noch weitere Teile geplant, aber irgendwie fand ich es ein bisschen unbefriedigend, wenn man sich da durch 10 Folgen durchkämpft, durch etliche Planeten und Monster und alles Mögliche, dass das dann einfach überhaupt nicht ja, zum Ende kommt in dem Sinne.
Ja, das
Ja.
ist auch für mich das größte Manko bei der Folge. Ich habe die ganz wenig gehört, weil ja mit Folge 9 mit diesem Wesen, was da jetzt irgendwie auf dieser Insel seine Eier legt und in Folge 10 mit Desastres und diesem Tor und Königin Freya und Ming und lebt er nicht und so weiter, ja im Grunde ein ganz, sozusagen eine ganz neue Handlung eröffnet wird und ein Riesenhandlungsspielraum und ja nichts aufgelöst wird. Also ich gehe mal davon aus, dass man noch vorhatte, weitere Folgen zu machen. Warum das da nicht so kam, kann man nur vermuten. Ich denke mal, es war die gleiche Zeit. Commander Perkins sollte ja auch mit den Folgen 10 und 11 noch weitergeführt werden. Die sind ja auch nicht mehr gekommen. Ich vermute mal, aber das ist jetzt eine Theorie, da habe ich keine Beweise für. Ich vermute mal, dass man sich in dem Zeitraum schon auf diesen Großangriff vorbereitete, Hörspiele für Erwachsene. Und dass man genau wusste, man würde auch Perry Rhodan vertonen. Also diese Hörspiele für Erwachsene, das ist ja so Macabros, Larry Brand,
Sherlock
Edgar
Holmes, Edgar
Wallace,
Wallace.
genau. So, und ich glaube, dass man sich da einfach so ein bisschen auf diesen Erwachsenensektor versteifen wollte, denn es gibt im Grunde keinen Grund, wenn eine Serie so läuft, wie Flash Gordon offenbar gelaufen ist, sonst wären es gar nicht 10 Folgen geworden, mit Folge 10 im Grunde alles offen zu lassen und dem Hörer zu sagen, ja, wissen wir jetzt auch nicht. Und dann kommen, umarmen sich alle und dann war es das irgendwie. Nicht?
Mir fällt auch nur ein anderes Beispiel ein, das ist die Kung-Fu-Reihe von 1976, die ja auch kein wirkliches Ende hat. Wo ja hier dieser
Aber
Lorimer
dafür
heißt der,
dreimal
glaube
das
ich, ne?
Gleiche.
Genau, das ist aber unvergleichbar sozusagen, weil die 3 Folgen wurden gefühlt alle an einem Wochenende aufgenommen, mit denselben Sprechern, nur vertauschte Rollen und trotzdem ist es natürlich schade, dass es kein Ende gefunden hat, keine Auflösung. Aber das hier ist ja eine Geschichte, die über die Jahre geschrieben wurde und der man ja hätte einplanen können oder auch nur in den letzten 3 Sätzen noch irgendwie hinbiegen hätte können. Das ist so etwas unbegreiflich, sage ich mal.
Naja, oder man hätte eben nach Folge 8 Schluss gemacht. Er hätte gesagt, so Ming ist tot, alle fahren wieder nach Hause. Und diese 2 Folgen machen ja einen ganz neuen Bogen, auch mit ganz neuen Figuren, diesem eierlegenden Typ da und dann auch Desastres irgendwie. Nicht?
Diesem Bärchen.
Dem Bärchen, ja, genau.
Ja.
Ja, das waren halt die Folgen, die Francis dann sozusagen selber erdacht hat, während ja in den anderen Folgen das immer diese fortlaufende Handlung war. Nicht? Das ist jetzt keine
Ja.
Entschuldigung oder so, aber eine Erklärung dafür. Nicht? Wir haben alle 10 Folgen durch. Eure abschließende Meinung zur Flash Gordon-Serie, Holger?
Super Besetzung, wenn man auf lustigen Science-Fiction-Trash-Quatsch-Unterhaltungen steht, dringende Hörempfehlung. Man muss ein bisschen durch die ersten beiden Folgen durch, dann geht's ab. Dann muss man aber auch wirklich zuhören, sonst verliert man selber den Faden beim Zuhören.
Oder man macht die Notizen.
Tolle Musik, ja, so nämlich. Tolle Besetzung, wie ich sagte, gute Musik und Reinhört würde ich eigentlich am liebsten in den Block 3, 4, 5. Fand ich super. Das Tempo war irre. Und die Folge 9 als alleinstehende so Science-Fiction-Grusel-Alien-Anlehnungsfolge. Ja. In Summe hat aber Spaß gemacht, auch diese Wissenslücke dann mal zu schließen, wie die eigentlich sind.
Und bei dir,
Und du,
Carsten?
Carsten?
Ja, also mir geht's ähnlich. Ich fand das eigentlich ganz gut, sehr, sehr, sehr flott arrangiert, sage ich mal, sehr aufwendig gemacht, im Gegensatz zu anderen Hörspielen von Europa, also oder anderen Hörspielen generell. Sehr, sehr detailgenau, finde ich, also mit der Geräuschkulisse und allen Zutaten. Wenn ich sie mir nochmal anhöre, was wahrscheinlich erst nach einer längeren Zeit des Sackens passieren kann, dann würde ich aber wieder bei Folge 1 anfangen und das wahrscheinlich nochmal in einem Rutsch hören, weil mir ist jetzt nicht die einzelne Folge aufgefallen, wo ich sagen muss, die ist so gut, die höre ich jetzt nochmal, sondern es baut aufeinander auf und ich würde sie wahrscheinlich dann nochmal über Tage von Folge 1 anhören.
Ja, damit wären wir am Ende dieser Folge. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, weil ich bei Flash Gordon auch jetzt nicht finde, dass das eine der, wie soll ich sagen, der Serien ist, die man kennen muss, aber für mich immer eine ganz solide Unterhaltung geboten hat, wegen der Dinge, die ihr erwähnt habt. Und ich finde auch, dass die Musikauswahl zum ganz überwiegenden Teil wirklich toll ist. Also diese auch diese Weltraummusik im weitesten Sinne, die dann nachher auch eher gegen Ende der Serie dann so Standard wird. Die Sprecher unheimlich gut. Das war noch richtig, irgendwie noch so eine richtig schöne, runde Hörspielzeit, was sicherlich auch so ein bisschen mit der Kindheit zu tun hat, dass ich mich da so in dieses, dass man auch wusste, komm, mach dir da jetzt nicht so viel Gedanken, ob da jetzt ein Flugsaurier kommt oder ein Robotermensch oder ein grüner Elefant oder weiß der Geier was, fliegende Eichhörnchen. Insofern war das für mich immer eine sehr angenehme Serie und ich habe mich gefreut, dass ihr die, trotzdem ihr das nicht kanntet, dass wir die mit in den Podcast aufgenommen haben. Ja, entgegen der üblichen Abmoderation unserer Folgen können und werden wir dieses Mal nicht verraten, worum es in der nächsten Folge geht, weil sich das erst noch herausstellen wird und das liegt nicht an mangelnder Planung, sondern an einem Blumenstrauß von Möglichkeiten, die sich gerade ergeben. Insofern entlassen wir euch, liebe Hörer, dieses Mal nicht mit einer konkreten Vorankündigung, sondern können nur sagen, dass im nächsten Monat wieder am letzten Sonntag im Monat die nächste Folge herauskommen wird. Das steht auf alle Fälle fest.
Man
Ja,
darf
für
gespannt
heute.
sein.
Man darf gespannt. Ich bin selber gespannt.
Ich auch.
Für heute, Carsten weiß das noch nicht so ganz. Also für heute auf alle vielen Dank fürs Zuhören. Mir hat sich viel Spaß gemacht und wir hören uns dann in einem Monat. Bis dann.
Bis bald.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.